Nee, und, das glaube ich auch. Ich meine, zumal unsere Stimme eben auch so einfach reisen kann weltweit. Wir können uns in diese ganzen Räume einklinken. Und ich glaube, der Bedarf nach menschlichem Austausch, der ist einfach so groß und so unerfüllt jetzt gerade durch Corona und durch den Lockdown.
Herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei ein absoluter Wunschgast von mir, der mir schon öfter über den Weg gelaufen ist, von vielen Leuten vorgeschlagen wurde in verschiedenen Kontexten und jetzt endlich dabei ist, der liebe Ole Tillmann. Moin Ole.
Moin Hendrik, vielen Dank für die liebe Intro. Es freut mich sehr, bei dir im Podcast zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Magst du mal, bevor wir in unseren festen Ablauf, den wir jetzt seit neuestem haben, reingrooven, mal ganz kurz den Pitch zu dir, deiner Person, deinem Leben, deinem Business in ein paar Minuten machen?
Klar. Mein Name ist Ole Tillmann. Ich bin Innovations- und Kommunikationsberater aus Berlin, bin Gründer der Beratungsgesellschaft Peak. Wir arbeiten hier viel in der Startup-Industrie in Berlin, unter anderem mit APX, dem Joint Venture von Axel Springer und von Porsche, Startup Accelerator Programm, aber auch für Google for Startups und solche Programme. Und darüber hinaus arbeiten wir viel für Unternehmen wie HelloFresh oder Zalando und machen dort Mitarbeiterfortbildung immer zum Thema Kommunikation und Präsentation.
Da kann ich heute also einiges lernen, ja?
Ja. Oder ich von dir.
Ich bin gespannt. Und dann der Weg dahin war ja aber nicht so der ganz klassische, glaube ich, sondern du hast ja früher was ganz, ganz anderes gemacht, ne?
Genau, ich habe in meiner ersten Karriere fürs Fernsehen gearbeitet. Ich habe im Prinzip von meinem 18. Lebensjahr bis zu meinem 26. Lebensjahr als Schauspieler und dann auch als Moderator für RTL gearbeitet und für andere Kanäle und habe das professionell, das Schauspielen habe ich professionell insgesamt 13 Jahre gemacht. Wow. Und die Moderation mache ich nach wie vor. Jetzt sind es halt andere Formate. Vor der Pandemie waren es viele so digitale Business-Konferenzformate und seit der Pandemie sind es eigentlich Online-Workshops, Online-Konferenzen und eben Clubhouse.
Clubhouse, verdammt. Das ist eine noch wichtige Sache. Zu unserem Buzzword-Bingo hätte ich unbedingt reinschreiben sollen, habe ich nicht reingeschrieben. Aber jetzt auch nochmal, klar, spielen wir auch heute wieder Buzzword-Bingo, Bizfluencer Buzzword-Bingo. Jeder hat 5 Begriffe aufgeschrieben. Wenn einer einen Begriff nennt, da weist er den anderen drauf hin und lacht sich natürlich ein bisschen über die Naivität des anderen tot und dann machen wir weiter. Wenn einer alle Wörter genannt hat, ist er der offizielle Verlierer dieser Buzzword-Runde und der Gewinner darf dem Verlierer einen Social-Media-Post seiner Wahl in einen Kanal seiner Wahl kredenzen. Ich habe da schon ein paar Ideen, was ich bei dir machen würde. Von daher werde ich mich heute sehr, sehr anstrengen.
Sehr gut.
Und wir gucken mal. Aus welchen Filmen, Serien oder ähnliches könnte ich dich denn kennen, als der ich nicht hier vielleicht im B2B-Kontext bin?
Ich habe für RTL Top of the Pops moderiert für 6 Jahre. Und dann als Schauspieler Mein Leben und ich habe ich mitgespielt für 2 Jahre. Das war ganz am Anfang. Also es war, da war ich auch noch sehr viel jünger. Ich glaube, mit 17,5 bin ich da reingekommen. Dann mit 18 habe ich sozusagen meinen Profivertrag bekommen. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Und ansonsten so alles, was so die deutsche Fernsehlandschaft hergibt, über Soko, Rosenheim Cops und was man halt so als Schauspieler noch so machen kann.
Spannend. Da will ich noch gleich viele Fragen haben. Aber vorweg erstmal unser Icebreaker. Passend zu deinem Thema irgendwie lustigerweise. Wenn dein Leben ein Film wäre, wie würde dieser Film heißen und was für ein Genre wäre das?
Das wäre das Genre, das ich am allerliebsten mag. Filme wie beispielsweise Inception. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist.
Oh ja, einer meiner Top-Filme.
Also so verschachtelte Filme, die man auch ein paar Mal gucken muss, um sie zu verstehen. Weil bei meinem Leben, meiner Karriere ist eigentlich so, dass wenn ich von jetzt zurückblicke, scheint das alles ziemlich sinnvoll zu sein, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Wenn du mich aber fragen würdest, wo bist du in 5 Jahren, wie geht das weiter? Ich kann es dir nicht sagen. Ich konnte es dir auch noch nie sagen, weil ich eine sehr intuitiv handelnde Person bin. Also ich denke gerne nach, aber ich bin auch sehr intuitiv handelnd und mache eigentlich das, was mir Spaß macht. Und so hat sich mein Leben auch entwickelt. Und insofern ist das ein bisschen verschachtelt, also ähnlich wie Inception.
Wie würde der dann heißen? Tillception?
Yes, Tillception. The Incredible Tillception.
Sehr geil. Ja, nehme ich mit. Finde ich eine sehr schöne Inspiration. Diese Woche habe ich etwas Spannendes gefunden, beziehungsweise meine liebe Kollegin Johanna aus unserer Redaktion. Die letzten Monate war ja die ganze Medienbubble überfrachtet von diesem Buzzword, was wir zum Glück nicht benutzt haben. Ich hoffe, du hast es nicht aufgeschrieben, ich werde es ja sonst gleich hören. Clubhouse. Dass das ja so die neueste Kommunikationssau ist, die durchs Dorf getrieben wurde, aber mit Vollgas auf Crack. Und du bist ja, glaube ich, auch sehr aktiv. Da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wie das auch für dich so lief. Und ich habe jetzt gesehen, dass Instagram so ein bisschen wahrscheinlich auch als Reaktion auf den Hype Live-Rooms gelauncht hat. Also man konnte ja schon live machen, so im One-on-One allerdings ja auch nur. Und jetzt wird es bald die Funktion geben, dass so vier Leute gleichzeitig, ist ja schon so ein bisschen dichter, so ein Clubhouse dran. Mhm. Ich finde diesen Trend halt grundsätzlich sehr spannend, also sowohl bei Clubhouse als auch wenn es bei Instagram kommt, dass man so dieses Gefühl dieser Panel-Diskussion erlebbarer macht und so einen Livestream stellt. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema?
Ja, ich finde das super. Als Clubhouse hier in Deutschland bekannter wurde, war für mich auch sofort klar, dass das ein Kanal ist, auf dem ich mich auch etwas intensiver engagieren will. Weil ich diese Niedrigschwelligkeit der Diskussion oder auch die Möglichkeit, dass da jeder an der Diskussion dran teilnehmen kann, die fand ich super und finde die auch nach wie vor super spannend. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Hype gerade so ein bisschen abkühlt, aber ich denke, die Gespräche, die dort stattfinden, bei Clubhouse, darf ich ja sagen, du hast ja nicht aufgeschrieben.
Ja, ist nicht, alles gut.
Die Gespräche, die sind halt teilweise von richtig guter Substanz und man bekommt Insights aus Industrien, die man vielleicht sonst so in der Form nicht bekommen würde oder nur, wenn man eben auf eine Fachkonferenz fahren würde. Und das macht man jetzt ja nicht in jeder Industrie, wenn die einen nicht hundertprozentig businessmäßig interessiert. Und das fand ich ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, inwiefern Twitter, die das ja auch gemacht haben, ne, meine ich, und Instagram, inwiefern die davon profitieren können, weil ich glaube, dieses Audio-Only-Thema ist schon auch wichtig.
Ich glaube auch, das macht viel. Also, dass man dann dabei auch irgendwie was anderes machen kann oder ähnliches, ist, glaube ich, ein schöner Ansatz. Jetzt gibt es ja eine neue App, die heißt Stereo. Hast du von der schon gehört?
Nein.
Stereo ist eine App von dem Gründer von Badoo. Ich weiß nicht, kennst du Badoo? Ist so eine Dating-App, die für viele, viele hundert Millionen, glaube ich, verkauft wurde. Und der hat so ein bisschen sein Taschengeld genommen und eine neue App gelauncht, wo du im Prinzip das Gleiche machen kannst oder ähnlich funktioniert wie Clubhouse. Du kannst irgendwie du wirst aber auch mit willkürlichen Menschen gegebenenfalls zusammengeworfen und kannst ein Gespräch führen. Im Prinzip könnten wir dieses Gespräch jetzt auf Stereo führen. Und die Zuhörer könnten Audioschnipsel hochladen, die wir dann sozusagen abspielen können.
Cool.
Und dann finde ich es mega spannend. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube halt, das ist noch lange nicht ausgeschöpft, das Thema Audio only nämlich.
Nee, das glaube ich auch. Ich meine, zumal unsere Stimme eben auch so einfach reisen kann weltweit. Wir können uns in diese ganzen Räume einklinken. Und ich glaube, der Bedarf nach menschlichem Austausch, der ist einfach so groß und so unerfüllt jetzt gerade durch Corona und durch den Lockdown, dass die Menschen sich einfach freuen, wenn so Sachen passieren, die nicht vorhersehbar sind, wo sie auch im Kontakt auch mit anderen auf neue Gedanken gebracht werden, vielleicht die eigenen Gedanken nochmal challengen müssen. Mhm. Und von daher glaube ich, ist das wichtig. Weißt du, ich sehe das immer so mit dem menschlichen Geist. Wenn wir nicht genügend Austausch haben mit anderen, dann kann der menschliche Geist in seinen Ansichten eigentlich genauso umkippen wie so ein Teich, der nicht genügend Frischwasser bekommt, beziehungsweise wo vielleicht auch Wasser abfließen kann. Und das Frischwasser wären also neue Ideen und Gedanken von anderen, die ich aufnehmen kann und dann vielleicht auch alte Gedanken und Einsichten auch gehen lassen kann. Und dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Teil von Kommunikation, dass man sich gegenseitig auch so nivelliert.
Spannender Ansatz. Ich glaube, ich bin halt ultra gespannt, wie das weitergeht und was da noch für neue Ideen kommen. Weil immer wenn wir denken, jetzt gibt es nichts Neues mehr, kommt ja was ganz abgefahren ist.
Ja, und das war doch bei Clubhouse auch so krass, dass das innerhalb von so kurzer Zeit gefühlt die deutsche Startup-Branche da drin versammelt hatte, innerhalb von einem Wochenende.
Ich glaube auch, mich eingeschlossen, ich hatte so massives FOMO eine Woche lang. Ich dachte so, oh Gott, ich muss auch. Und dann hab ich, wie mich das richtig gestresst hat. Und ich hab ja schon kein langweiliges Leben irgendwie. Und dann wirklich so, okay, ich steige aus. Also ich bin kein Clubhouse-Jünger geworden. Interessiert dich eigentlich, wie ich auf dich gekommen bin?
Würde mich sehr interessieren. Erzähl doch mal, Henrik.
Wir sind ja beides Storyteller. Ich fand's halt lustig. Ich glaube, du wurdest mir schon vor Jahren mal in meinem Kontext der Entrepreneur Organization vorgeschlagen. Die kennst du ja wahrscheinlich auch ganz gut hier, IHO. Weil du, glaube ich, dort auch schon mal, hast du da mal als Speaker oder Workshops angeboten oder sowas in Berlin? Irgendwas war da, glaube ich, ne?
Ja, oder genau. Ja, also für IHO in allen möglichen Städten. Also in Hamburg, München, in Berlin auch.
Und jetzt kommt nämlich der nächste Gedanke. Kannst du dich daran erinnern, ob du für den IO TED Talk mal ein Training in Hamburg gemacht hast?
Das habe ich bestimmt mal gemacht. Ganz genau weiß ich es aber nicht.
Weil das habe ich mitgemacht. Und ich habe daraufhin halt einen internen TED Talk gehalten, den ich nach wie vor nutze. Und ich weiß aber, ich muss ehrlich gesagt auch, bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du das warst, aber es war ein ehemaliger Schauspieler. Ist aber auch schon, mindestens 5 Jahre her.
Okay, aber dann hätten wir uns ja dann schon kennengelernt und das wüsste ich.
Und das ist fair bei beiden nicht hängen geblieben, was ein bisschen schade wäre. Aber können wir ja jetzt alles nachholen.
Ja, genau.
Auf jeden Fall kamst du da in diesem Thema, eben auch das Thema Peak Performance und so weiter, poppte dein Name oft auf. Und jetzt in jüngster Vergangenheit, da habe ich dich nämlich auch dann sofort angeschrieben, ich glaube auch ein gemeinsamer Bekannter, der Nikolaus Röttger.
Ja.
Mit dem auch über IO in Austausch gekommen, ultra spannender Typ, weil ich mich mit dem zum Thema E-Book getauscht habe. Also ich will halt auch unbedingt ein Buch, ein E-Book oder ähnliches verfassen, weil wir das Thema hier Bizfluencer etc. ja merken, da gibt es so viel Bedarf und Interesse der Menschen, das auch mal tiefer nachzuverfolgen und nicht nur beim Podcast zu hören. Und ich habe mich dem Thema noch nie so richtig genähert und dann wurde Nikolaus mir vorgeschlagen, weil der ja da eine große Historie hat, dann hat er mir wiederum von deinem Buch erzählt, was für ihn, glaube ich, so ein bisschen Referenz ist. Und ich kannte das Buch noch nicht, habe es mir angeguckt, dachte so, oh, genau sowas will ich ja, mega, eins zu eins, kopiert, Copy-Paste, also wie es aussah. Die Inhalte kenne ich ehrlich gesagt noch nicht alle ganz genau, aber ich fand ich ultra spannend und dann dachte ich so, okay, wenn es jetzt von so vielen Seiten immer mal wieder du auf den Schirm kommst, dann müssen wir uns mal verdrahten und das hat ja dann auch schnell funktioniert.
Cool, ja, das freut mich. Ja, das Buch, das ist für mich ganz wichtig, weil ich sehr, sehr gerne nachdenke, aber auch sehr neugierig bin und immer wieder auf neue Themen springen kann, die mich total interessieren. Das birgt natürlich die Gefahr in sich, dass ich die Ideen, die ich ehemals spannend fand, so ein bisschen aus dem Auge verliere. Und dieses Buch, das war für mich wie so ein Anker, einmal auf das Thema Präsentationsdesign, Kommunikationsdesign, das wirklich festzuhalten und in der Tiefe zu durchdringen. Und das ist der schöne Prozess bei so einem Buch, wenn man das schreibt. Du musst halt wirklich ins ganz, ganz tiefe letzte Detail reingehen und gucken, wie hängt das mit dem großen Ganzen zusammen, um dann nachher auch etwas zu machen, was wirklich auch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und Wert hat für die Leserinnen und Leser. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ist aber auch sehr, sehr aufwendig. Also ich habe die meisten Seiten samstags morgens von 6 bis um 8:30 geschrieben, während meine Familie noch schlief.
Ja, das ist etwas, was bei mir wahrscheinlich auch dann anstehen würde. Ich habe schon wirklich, ein Bekannter von mir hat geschrieben, dass er das letzte halbe Jahr immer um 5 aufgestanden ist, von 5 bis 6 geschrieben hat und jetzt auch ein Marketingbuch rausgebracht. Da habe ich gedacht, so Gott, wow, aber ja. Ich habe nämlich auch einen jungen Sohn und das ist schon, morgens ist das Daddy-Business.
Wie alt ist er?
Zweieinhalb okay. Bald. Ja,
das ist noch volle Action. Ich habe auch 2 Töchter, die sind 13 mittlerweile, dadurch habe ich ein bisschen mehr Zeit wieder zur Verfügung, aber mit 2,5, da ist noch viel Aufmerksamkeit gefragt, was ja auch schön ist.
Wie heißt dein Buch eigentlich nochmal, ganz kurz?
Das heißt Agile Presentation Design, An Innovator's Guide to More Impactful Presentations. Und der Übertitel ist Beyond the Obvious. Weil meine Idee ist, genau, dass du mit dem, was du dort machst, über das Denken, über das vertiefte Denken dann auch auf Ideen kommst, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Und das macht meines Erachtens nach dann auch Präsentationen wirklich interessant.
Brauchen Bizfluencer dein Buch?
Unbedingt. Also jede Person, die ihre Präsentationsskills verbessern will und nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sucht, um bessere Präsentationen zu gestalten, die hat dann das richtige Buch in der Hand. Also das ist wirklich der Backbone dessen, was ich auch selber in meinen Coachings und Workshops unterrichte und bietet aber, ohne dass man mich jetzt direkt buchen müsste, den Mehrwert über meine Frameworks und Ideen zur Verfügung.
Ich habe eine spontane Idee. Was ist, wenn wir ein Bizfluencer-Gewinnspiel, ich wollte schon immer mal ein Bizfluencer-Gewinnspiel machen, dass du uns ein paar Bücher zur Verfügung stellst und wir verlosen die unter den Leuten, die so richtig so, wir machen so richtig so, so Social Media schlechte Werbung, weißt du so, und wer hier unter diesen Post kommentiert, unter den Leuten verlosen wir so ein Buch.
Super, ich stelle dir 5 Bücher zur Verfügung.
Oh, im Ernst?
Ja.
Dann verlose ich 4. Okay,
Dann kriegst du 6. Ich finde, 4 hört sich doof an. Also lieber 5 verlosen, 1 kriegst du.
Also haben wir einen Deal. Wir machen ein Gewinnspiel, ja?
Ja, okay.
Cool. Finde ich mega spannend. Ich glaube, ich will das Buch wirklich haben.
Ja.
Und will jetzt natürlich meinen Podcast nutzen, um da auch irgendwie mal ranzukommen.
Oder so. Ja, klar. Kannst du ansonsten auch bei Amazon, kann sich das jeder bestellen. Aber ich schicke dir auf jeden Fall 6 Exemplare rüber.
Was ist die Idee deines Buches auch irgendwie auch zum Thema Selbstvermarktung gedacht oder ist es eher so aus der intrinsischen Motivation ausgestanden, Menschen müssen jetzt besser präsentieren können?
Nein, also mein Fokus, meine Kernzielgruppe, mit der ich zusammenarbeite, sind Innovatorinnen, Innovatoren. Das sind entweder Startups oder Führungskräfte.
Achso, ich habe jetzt übrigens ein Bingo-Wort, Innovation.
Ach super,
ich hatte mehrfach gesagt.
Gut, ich hatte eben auch schon eins. Ich dachte, wir sagen uns das erst zum Schluss. Storyteller, wir sind beide Storyteller, hast du gesagt, und ich habe Storytelling drauf.
Okay, 1-1, weiter geht's. Also Innovatoren sind deine Kunden.
Die sind meine Kunden, genau. Und denen helfe ich dabei, ihre Ideen so zu kommunizieren, dass andere die verstehen. Mhm. Weil in der Natur von Innovationen liegt eben, dass sie neu sind und damit häufig bestimmte Informationen nur einer kleineren Zielgruppe bekannt sind. Und wie kommuniziere ich das jetzt aber an Menschen, die gegebenenfalls die Kohle haben, um diese Innovation Wirklichkeit werden zu lassen, aber noch nicht das Vorwissen haben, was es braucht, um das zu verstehen, was sie da tun. Und insofern ist das meine Zielgruppe. Und dieses Buch hilft dabei, Ideen auf diese Art und Weise zu kommunizieren, dass sie eigentlich jeder verstehen kann. Und das ist etwas, das ich im Unternehmenskontext häufig gesehen habe bei größeren Unternehmen, wenn die so Innovationsprogramme hatten, in denen ich mitgewirkt habe. Dann hatten die Supercoaches, die ihnen dabei geholfen haben, neue Business-Ideen sich zu überlegen. Ah, hast du ein neues? Coaches?
Oder? Ja, ich habe die Klappe gehalten, weil ich habe Coaching. Zählt das auch als Coaches?
Ja, komm, nimm mit.
Geil.
So
weiter.
Und diese Ideen, die dann so aufstauen in diesen Innovationsprogrammen, die müssen ja da irgendwie raus. Die müssen ja entweder an das Managementboard kommuniziert werden oder an externe Investoren. Und dafür müssen die aber verständlich innerhalb von 5 Minuten zu pitchen sein. Und das war sozusagen für mich immer der Anlass, das dabei zu helfen, das zu optimieren. Und darüber hinaus noch das viel größere Thema, wie kommuniziert man eigentlich im Unternehmenskontext insgesamt und wie kann man das optimieren? Also wie kannst du Präsentationen, Strategien, Marketingthemen, wie kannst du die aufbereiten, sodass wirklich alle, die es betrifft, das auch begreifen? Und da ist ein unfassbar großer Bedarf, weil das doch für viele eine sehr große Herausforderung ist, ihre Ideen und Gedanken so zu strukturieren, dass sie sie einfach erklären können.
Du hast übrigens auch Ideen gesagt, danke. Ich habe auch voll die fiesen Wörter,
muss ich sagen. Ja, aber wirklich alles. Ich muss ja einfach nur über mich reden und in dem Moment bin ich in der Buzzword-Falle.
Ich will einfach ein Posting bei dir machen,
tut mir leid. Ja, das finde ich cool. Kannst du machen.
Aber das ist ja das Thema Innovation, Ideen und so weiter. Das war ja nicht immer dein Thema. Wie bist du denn da hingekommen, dass du jetzt dieses Buch ist ein Ergebnis einer Reise vermutlich? Mhm. Wie kamst du da hin?
Ich habe also nochmal etwas zurück in meiner Karriere. Ich habe ja für RTL gearbeitet als Moderator und hatte das große Glück, dass ich in dieser Zeit auch journalistisch ausgebildet worden bin von der Adolf-Grimme-Akademie. Also ich hatte einen Coach, der mich da ausgebildet hat über die gesamte Zeit. Das war ganz cool. Also der Sender hat mir ein bisschen weniger Kohle gezahlt, dafür aber Free Coaching Forever, so ungefähr.
Geil.
Und das war richtig super. Und das hilft mir natürlich heute noch. So, und ich habe dann aber im Anschluss an meine Zeit bei RTL nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Erstmal selber als Schauspieler habe ich eine Schauspiel-Coaching-Ausbildung gemacht für mich, um besser mich auf meine Rollen vorbereiten zu können. Habe dann aber ein amerikanisches Storytelling-System und eine russische Schauspielmethode gelernt für Schauspieler und habe dann diese Schauspieler auf ihre Figuren oder auf ihre Castings und Filme vorbereitet. Und das habe ich bis 2008, 2009 gemacht und dann bin ich von der TED-Conference, also Technology, Entertainment and Design, als die ihre TEDx-Programme ausgerollt haben weltweit, bin ich angesprochen worden, ob ich nicht der Speaker-Coach sein möchte für die TEDx hier in Berlin. Und das habe ich dann von dem Zeitpunkt gemacht, auch in Hamburg, TEDx Hamburg und TEDx München kamen noch mit dazu. Und das habe ich von 2009 bis 2014 gemacht. Und das war also mein erster Schritt raus aus dieser Welt der Künstler rein in die Welt der Innovation, weil die TED ist ja die Innovationskonferenz schlechthin. Also beispielsweise die erste CD, die wurde da schon in den 80ern präsentiert und bis heute ist das ja eine sehr wichtige Konferenz. Und das war der Moment, wo ich dann auf einmal mit Architekten, mit Designern, mit Neurowissenschaftlern gearbeitet habe und denen dabei geholfen habe, ihre Ideen auf der Bühne interessant in so einem Storytelling-Format zu kommunizieren, was ja in Deutschland bis dato eigentlich nicht so relevant war. Und dann bin ich vor dem Hintergrund vom Hasso-Plattner-Institut, von der School of Design Thinking, als Coach für die Studierenden, für so Innovation und Storytelling eingeholt worden. Und das, genau, dann habe ich da die Studierenden ausgebildet und das war sozusagen der nächste Schritt. Und das, was ich heute mache, und das passt wunderbar ins Bullshit-Bingo, ist eben, dass ich die beiden Themen Storytelling und Design Thinking, also mehr geht nicht, ja, die habe ich miteinander verschmolzen und jetzt heißt meine Methode auch noch Agile Presentation Design. Also wenn ich damit nicht die Krone heute bekomme.
Ja, Storytelling, in der Tat, da habe ich jetzt diesmal die Klappe gehalten, weil ich wollte dich nicht immer wieder in deinem spannenden Redefluss unterbrechen, aber ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4. Ja. Aber der letzte könnte aber auch schwierig werden, muss ich sagen. Okay. Das ist ja echt eine super spannende Reise. Also, aber auch so schlüssig. Also, das ist ja das, was du, glaube ich, auch eingangs sagtest, dass du die Dinge tust, die du gern machst und dadurch von einem ins andere so reingeflossen bist. Ne? Weil du hast dir wahrscheinlich noch nicht gedacht, als du noch Top of the Pops moderiert hast, dass du mal ein Buch über Agile Presentation Design entwickeln wirst und in der Startup-Welt unterwegs bist und so weiter. Aber es macht dir dann total Sinn, wenn man die Station so hört.
Ja,
du hattest einen Coach, der dich dann bei RTL begleitet hat. Dann hast du wahrscheinlich auch gemerkt, es ist spannend, was Menschen mit anderen Menschen machen können.
Ja.
Das will ich auch können. Und bist dann aber erstmal so in die Schauspielecke gegangen. Wie hieß denn dieses Storytelling-Format, was du da gelernt hast, wenn du mal so Interesse hast?
Achso, das ist
Bullshit-Bingo?
Nee, das ist, kannst du gerne wissen, das ist, also ich bin ausgebildet worden nach einer Methode von Margie Haber. Das ist eine amerikanische Coachfrau und die in Los Angeles viele Schauspielerinnen und Schauspieler vorbereitet. Und mein Coach war damals bei ihr für 15 Jahre in der Akademie und ist dann zurück nach Berlin gekommen, hat mich dann hier ausgebildet nach diesem System. Und der zweite Teil, diese russische Schauspielmethode, auf die ich eben eingegangen bin, die ist von Mikhail Tschekhov. Das ja wirklich, also wenn du das recherchierst, ist super interessant. Der hat, das wird jetzt super nerdy, die sogenannten psychophysischen Übungen für Schauspieler entwickelt. Das sind Übungen, mit denen Schauspieler ihre Körpersprache der Figur anpassen können und dann wirklich sich in die Figur transformieren. Also nicht nur immer die gleichen Texte, auf immer die gleiche Art und Weise zu sprechen, sondern wirklich zu der Figur zu werden. Und danach bin ich ausgebildet worden. Aber ich möchte noch einen Satz sagen zu dem, wie das jetzt auf einmal so zusammenfällt. Weil mein ursprünglicher Gedanke noch in der Schule war, dass ich wollte eigentlich Produktdesign studieren. Und mein Ziel war immer, eine Designagentur aufzubauen. Das war mein großer Plan. Und dann ist mir aber das Fernsehen in die Quere gekommen. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon in einer Werbeagentur in Köln als Praktikant gearbeitet und habe da meine Liebe zu Photoshop und Illustrator entdeckt. Das fand ich immer super cool Und dann bin ich aber beim Fernsehen gelandet, durfte dann dort so mein Fernsehtalent aufbauen. Und über meine Agentur oder Beratung Peak fällt das eigentlich alles so zusammen. Also sozusagen die verbale Kommunikation über das Moderieren, aber auch die visuelle Kommunikation über die Dienstleistung, die wir eben auch anbieten, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Bühnenauftritte auch visuell über die Slides eben zu gestalten. Und das ist jetzt sozusagen, an dieser Schnittstelle bewege ich mich jetzt.
Dann könnt ihr vielleicht auch mal ein E-Book schreiben, ja?
Bitte was?
Dann könnt ihr vielleicht auch mal ein E-Book schreiben, würde mir dabei helfen, das zumindest designmäßig auch
attraktiv,
weil das finde ich, es sieht ja echt pornogeil aus, was du da gebaut hast oder ihr da gebaut habt.
Ja, vielen Dank.
Das spricht mich sehr an.
Das finde ich total cool, weil das Ziel war auch übrigens bei diesem Buch, also ich habe natürlich so Innovatoren immer vor Augen gehabt, das andere Ziel war aber, dass das Buch mit diesem grünen Kreis, den du siehst, dass das in einer coolen Boutique liegen kann. Also irgendwie ein Concept Store in Los Angeles, in Tokio oder New York oder auch in Berlin oder in Hamburg. Und dass das neben ganz anderen Produkten liegt, ja, wegen mir einer Duftkerze, einem Kartenspiel und einem T-Shirt. Und du das Ding siehst und denkst, ey, das sieht aber ganz geil aus. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es da geht, aber ich kaufe das jetzt einfach mal, weil ich das interessant finde als Objekt.
Ja, super.
Und auch, dass das auf dem Schreibtisch liegt, einfach weil man das schön findet. So, und das ist mir also total wichtig. Insgesamt so einem Designanspruch, dass die Sachen auch so geil sind, dass man die weltweit eigentlich cool finden würde.
Also du hast ja dann sozusagen das Storytelling in den letzten 20 Jahren für dich komplett geclaimed, wo es jetzt gerade im B2B-Kontext ja seit ein paar Jahren ja ein totales Hype-Thema ist, sowohl im Social Selling sich selbst über Geschichten verkaufen, sein Produkt und so weiter. Das machst du ja dann, erstmal hast du es selber gelernt und auch gespielt. Ich finde es so abgefahren irgendwie. Und dann hast du das auch noch so gelernt, dass du es weitergeben kannst und dann bist du ja auch noch an die Storytelling-Event-Plattform schlechthin geraten. Also TED ist ja das, ja. Da gibt jede Präsentation ist ja eine Geschichte, eine Heldenreise oder wie auch immer.
Ja.
Und das finde ich halt so faszinierend. Und dann hast du da auch schon den Leuten es beigebracht. Ja, also mir, wenn ich jetzt sozusagen für mich als B2B-Mensch dieses Thema lernen will, muss ich ja eigentlich zu dir kommen.
Ja, das wäre schön. Also ich bin da auch wahnsinnig interessiert dran und habe das eben auch schon immer gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, als ich meine ersten Anmoderationen für RTL geschrieben habe, war es so, dass ich mich immer natürlich fragen musste, was finde ich denn jetzt interessant an der Person, die ich da anmoderiere oder dem Interview, was ich mit der Person führe? Was will ich denn eigentlich da wissen? Was ist denn eigentlich die Story? Und das ist zu meinem Lebensmantra geworden. What's the story? Worum geht's eigentlich? Und dass ich dann für die TED arbeiten durfte, war natürlich ein großer, großer Glücksfall, weil die Ideen, die die Speaker mitgebracht haben, das war natürlich die war natürlich wahnsinnig komplex auch zum Teil und sehr, sehr schwer zu erfassen. Und jetzt durfte ich denen dabei helfen, das über Storytelling zu vereinfachen und anschaulich zu machen, was dann wiederum auch bei den Coaches selber zu neuen Erkenntnissen geführt hat. Und das ist für mich das absolut Spannendste und das Coole am Storytelling ist, in dem Moment, wo du die Geschichte gefunden hast, spürt das jeder im Raum. Also noch beim Entwickeln der Story, aber auch später, wenn du auf der Bühne bist und du präsentierst. Wenn du die Story gefunden hast, spürt das sofort jeder unterbewusst. Und diesen Moment zu erreichen, das treibt mich total an. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich weltweit gearbeitet habe und das auch nach wie vor tue. Also ich bin unter anderem bei Sony Music in New York, für die habe ich von 2017 an gearbeitet, war auch eine Zeit lang da. Ich habe in San Diego und auch in Kalifornien auch Vorträge gehalten vor verschiedenen Tech-Unternehmen, immer zu diesem Thema. Und das hat sich irgendwie alles so logisch weitererzählt. Das fand ich auch mal cool, wenn ich vor den Amerikanern dann stand und ihnen dann gesagt habe, ist ja cool, dass ihr euch zum Thema Kommunikation einen Deutschen holt. Das ist unsere große Stärke.
Ja, aber scheinbar doch. Communication made in Germany bringst du jetzt sozusagen ganz, ganz anders raus. Finde ich großartig. Ich könnte mir ja vorstellen, dass so jemand, wenn man dich engagiert und du kommst zu so einem großen DAX-Unternehmen oder zu einem größeren Unternehmen, und die haben dann ihre Produktpräsentation oder was auch immer, da krempelt sich dir doch bestimmt aber auch regelmäßig die Fußnägel hoch, weil die dann ja irgendwie immer so eine Benefit-Feature, sonst was Kommunikation haben. Unser Produkt ist das Beste, weil und da fängst du ja wahrscheinlich, hast du auch eine Challenge dann zu sagen, nee, lass doch vielleicht erstmal gucken, what's the story behind it.
Mhm.
Wie machst du das?
Mich leitet das Zitat von Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. So. Und wenn ich mir jetzt eine Präsentation angucke, dann schaue ich mir die unter vier Gesichtspunkten an. Das erste ist die Strategie. Also inwiefern ist klar, warum die Person eigentlich das tut, was sie da tut. Inwiefern ist klar, wer die Empfängerin ist und wie stark ist auch die Sprecherin dazu in der Lage, Empathie für das Publikum aufzubauen und darüber dann empfängerorientiert zu kommunizieren. Dann frage ich mich, wie sind die Benefits rausgearbeitet? Also, dass das Publikum wirklich das Gefühl hat, boah, das ist ja total spannend, total interessant und gar nicht aufhört, sich das anhören zu wollen, weil da einfach so viele Erkenntnisse drin stecken. Und dann frage ich mich, inwiefern da auch mögliche Gegenargumente, die vom Publikum kommen könnten, schon in der Präsentation selber aufgegriffen werden und gut beantwortet werden. So, das ist für mich so der Anfang. Und dann der zweite Teil, wenn ich das sehe, dass das gut gemacht ist, dann kann eigentlich die Story auch gut funktionieren. Und das ist dann der zweite Teil. Die Story, ist die wirklich vollumfänglich, ist die verständlich, ist die klar? Dann von dort aus die visuelle Kommunikation. Also wenn du dann die Slides dazu betrachtest, sind die Slides verständlich, vermitteln die die Kernpunkte und sind die synchron auch mit der verbalen Kommunikation? Das ist auch der dritte Punkt oder vierte Punkt, eben die Delivery. Wie spricht die Sprecherin? Inwiefern ist sie mit dem Publikum verbunden und schafft es wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen zu sagen und dabei auch zu zeigen? So, und das schaue ich mir dann an. Und wenn ich merke, dass das alles sehr, sehr komplex ist und Komplexität ist ja auch häufig eine Sache, hinter der man sich verstecken kann.
Ja.
Also ich merke, dass viele Menschen, die durchaus sehr intelligent sind und auch coole Sachen zu erzählen haben, dann die Komplexität ihres Denkansatzes auch eins zu eins in der Präsentation selber spiegeln. Und dass das Publikum manchmal auch ein bisschen Schmerzen dabei haben will, etwas verstehen zu müssen, weil sie davon ausgehen, dass das dann eigentlich die wirklich wertvolle Information ist. Und ich versuche klarzumachen, dass weder man sich hinter Komplexität verstecken muss, noch es wehtun muss, jemandem zuzuhören, der was Schlaues zu erzählen hat. So, und dann versuche ich da eben in die Einfachheit reinzukommen und dabei zu helfen, diesen Punkt da für sich selbst zu machen.
Da fliegst du aber auch oft in diese ganze Glaubenssatzschiene voll rein, wahrscheinlich, wenn du den Leuten ja noch sagen sollst, dass sie es dann irgendwann auch noch präsentieren müssen und oder dürfen und dass sie dann sagen, ich kann nicht, ich habe keine Bühnenpräsenz, ich habe keine schöne Stimme oder was darüber. Wie gehst du mit sowas um? Wie kriegst du das aus den Leuten raus?
Das stimmt. Also, häufig kommen Menschen zu mir und fragen mich, ob ich ihnen dabei helfen kann, präsenter auf der Bühne zu wirken. So, und dann denken die, das ist sowas Technisches, was von außen kommt. Und dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass dass es so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viele unterschiedliche Kommunikationsstile auch gibt. Und das ist eigentlich auch cool. Das war auch bei der TED immer mein Ansatz. Ich wollte ja nicht, dass die alle gleich sprechen. Ich wollte ja, dass wir die Persönlichkeit da auf der Bühne sehen. Nur die Persönlichkeit eben in Glanzform, ja, und ein bisschen herausgearbeitet. Aber durchaus eben diesen individuellen Style erleben. Und das ist aber nur dann möglich, dass man da wirklich so aus sich rauskommt, wenn man das Gefühl hat, inhaltlich perfekt vorbereitet zu sein. So, und das ist für mich alles. Du musst deine Story kennen. Wenn du deine Story nicht kennst, dann brauchst du auch eigentlich nicht vor ein Publikum zu treten. Und mit Story kennen meine ich, in einem Satz sagen können, warum du zu dem Zeitpunkt, wo du auf der Bühne bist, da bist. Und wenn du das nicht aus der Hüfte heraus schießen kannst, dann musst du eigentlich nochmal hinter die Bühne gehen und dich fragen, warum bin ich denn eigentlich da? Und das machen meines Erachtens nach die Amerikaner besser als die Deutschen. Die Amerikaner sind sehr viel stärker in der Vorbereitung, wenn ich jetzt mal so klischeehaft sprechen kann, ja. Das gilt natürlich nicht für jeden. Und die Deutschen sind da, ja, die glauben halt, dass man sich nicht so gut vorbereiten muss und sollte, weil das ja ansonsten die Spontanität killt. Und das halte ich für totalen Blödsinn.
Ja, das stimmt. Was ist denn deine Story?
Meine Story ist, dass ich getrieben bin von Neugierde und von Verständnis. Und wenn ich die eine Sache verstanden habe, die nächste verstehen will. Und ich aber gelernt habe, dass ich die Dinge so strukturieren und festhalten muss, dass ich nicht immer wieder von vorne anfange, sondern ich auf dem ehemals Gelernten dann wieder aufbauen kann.
Spannend. Ist Struktur ein wichtiger Wert für dich, ein persönlicher?
Ja, Struktur und Prozesse, weil ich sehr assoziativ bin. Also gibst mir irgendwie ein Thema und sofort fallen mir 30 weitere Themen ein. Und das hat eben den Vorteil, dass ich sehr groß, sehr schnell groß denken kann, aber den Nachteil, dass ich dadurch manchmal so ein bisschen die Details verliere. Und ich habe dann gemerkt, dass diese ganze kognitive Leistung, dass die eigentlich auch das Gegenstück braucht, den Pragmatismus, die Anwendung. Und das ist mir dadurch gelungen, dass ich angefangen habe, Dinge zu visualisieren auf dem Whiteboard, auf Sticky Notes. Und das habe ich auch in meinen Coachings immer so gemacht und mache ich heute noch, dass du das alles, du kommst in einen Raum bei mir, es ist alles voll mit Whiteboards und nach so einer Coaching-Session ist da die gesamte Session visualisiert um dich herum. Du stehst sozusagen in deinen Gedanken und dadurch kannst du dann auch die übergeordneten Muster erkennen. Das macht wahnsinnig viel Spaß, das ist so ein schöner Kreativprozess auch und da ist dann die Struktur total wichtig. Und der Prozess auch, weil nur wenn du dir saubere Prozesse aufbaust, du überhaupt auch in so eine Tiefenarbeit kommen kannst, in so eine Tiefenkonzentration und nicht immer wieder die gleichen Dinge dir neu erarbeiten musst. Also das ist, finde ich, dadurch einfach total wichtig. Und das kennst du ja vielleicht selbst auch bei deinem Podcast, oder? Ich meine, wenn du da jedes Mal wieder neu anfangen musst, dann wird es halt vielleicht geil, aber nicht so geil, wie es sein könnte.
Ja, das ist auch, also, wo du es sagst, siehst du mich ja hier öfter grinsen. Beschreibst so einige Sachen, die auf mein Businessleben auch immer wieder zutreffen. Und ich lerne aber auch doch, ja, so ein bisschen Grundstruktur muss sein. Ich behaupte aber auch immer, dass Struktur Kreativität halt einschränkt. Und für mich ist das Thema Kreativität extrem wichtig. Und deswegen kommst du mich zu meiner nächsten Frage. Wie geht denn für dich Struktur und Kreativität zusammen?
Über Fragen. Also, ich glaube, wenn man kreativ sein will, braucht man einen guten Prozess, aber dieser Prozess, der darf dich nicht einengen, sondern du musst dir nur die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen, weil die Fragen eigentlich immer die Einladung sind, eine Antwort zu geben, entweder für dich als Einzelperson oder für auch eine Gruppe, die dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Und so habe ich auch das Buch aufgebaut, so habe ich meine gesamte Arbeit aufgebaut und so coache ich auch. Ja, also ich will fragen, ich will verstehen. Und deswegen glaube ich, Struktur und Kreativität geht sehr gut zusammen, wenn du zur richtigen Zeit die richtige Frage stellst. Und ich glaube, dass dann eigentlich so richtig der Kraftpunkt, der liegt eigentlich eben bei genau dieser Verbindung. Also bei Sachen, die eigentlich vermeintlich nicht so gut zusammen funktionieren. Mhm. Und also ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich habe gerade eben erzählt, ich bin sehr, sehr neugierig. Ich liebe eben so über Sachen nachzudenken. Und dadurch, und ich bin auch schon zufrieden, wenn ich was erkannt habe. Ja, das ist gar nicht so wichtig mehr, wie was das jetzt in der Anwendung bedeutet. So, ich muss es eigentlich nur erkennen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass ich da auch total extrem bin, weiß ich auch, es gibt ganz viele andere Menschen, bei denen das nicht so ist. Und die verstehen mich dann einfach auch nicht mehr, wenn ich dann einfach in diesem Wolkengebilde bleibe. Und deswegen muss ich mich immer bei allem, was ich erkenne, fragen, was ist denn jetzt der pragmatische Nutzen davon? Das ist das Gegenteil von dem, wie ich ticke. Und das ist auch nicht das, was mich triggert. Ich muss mich dazu zwingen, darüber nachzudenken. Aber ich gehe davon aus, dass jede Form von Verhalten positive wie negative Seiten hat. Und wenn ich sehr extrem eins ausgeleuchtet habe, liegt für mich eigentlich die nächste Erkenntnis darin, mir das Gegenteil mal vorzustellen und zu gucken, was sind da die Extreme und das dann mit den anderen Vorteilen zu vereinen.
Super spannender Ansatz. Die ganzen Insights, die du mir jetzt schon gegeben hast, denke ich so, ich hätte die eigentlich mal alle mitschreiben dürfen, weil steht ja wahrscheinlich auch in deinem Buch alles drin.
Du hast ja auch einen Podcast, wir zeichnen das doch gerade auf.
Das läuft ja schon hier
bei
mir. Sie ist
so schlau.
Aber wenn du jetzt sagst...
Warum machst du denn eigentlich deinen Podcast, wenn ich mal fragen darf?
Aus diesem einfachen Grund, weil ich so spannende Menschen wie dich kennenlernen will und so einen super einfachen Approach habe, an diese Menschen ranzukommen.
Cool.
Das wäre so mein einfacher Pitch, der erstaunlich gut funktioniert. Und ich bin einfach irre neugierig auf Menschen. Ja, also ein Freund von mir hat mich mal so ein bisschen als menschliches Trüffelschwein bezeichnet, weil ich irgendwie neugierig bin, spannende Menschen kennenzulernen und die auch miteinander unheimlich gern vernetze. Mhm. Daraus ist das so ein bisschen entstanden. Und natürlich ein bisschen aus meinem alten Business, Influencer-Marketing, etc. Mhm. Und dann gemerkt habe, das gibt es jetzt auch im Business-Kontext. Mhm. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Und wie gesagt, irgendwie, vielleicht hätten wir jetzt nicht so ein interessantes Gespräch so schnell geführt, wenn ich jetzt nicht diesen Approach hätte. Mhm. Gesagt hat, hier, wir haben hier was, ich habe hier eine Plattform, hast du Lust da mitzumachen? Mhm. Hätte ich die jetzt einfach so geschrieben. Ich hoffe, du hättest mir trotzdem geantwortet, aber vielleicht wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Mhm. Und mein egoistischer Ansatz von diesem Podcast ist auch, ich will aus jedem Gespräch schlauer rausgehen, als ich reingekommen bin. Cool. Und deswegen stelle ich auch all die Fragen, die ich mir nicht unbedingt vorher zurechtgelegt habe, sondern ich finde es einfach interessant, was du mir bietest. Mhm. Und davon möchte ich was mitnehmen. Und ich denke einfach so, wenn ich das spannend finde, findest du hoffentlich auch andere Menschen spannend und ich biete dadurch einen Mehrwert.
Ja, cool. Das ist super interessant. Danke.
Super gerne. Danke für die Frage, weil sonst ist es ja immer andersrum. Ich habe ja auch eingangs gesagt, bitte stell mir auch gerne Fragen.
Ja, das ist cool. Ja, man ist so als Gast natürlich sehr schnell in so einer Situation, wo man eher auf die Frage wartet und dadurch ist dann vielleicht nicht das so ein natürlicher Gesprächsfluss, aber jetzt gerade merke ich, dass das bei uns gerade passiert ist. Gut.
Wenn du sagst, dieses Thema, das ja diese Struktur und Kreativität zu verbinden, ist ja auch immer ein wichtiger Teil deines Coachings. Wie komme ich eigentlich in den Genuss eines Coachings von dir, mit dir?
Ja, musst mir anschreiben, musst mir eine E-Mail schreiben an ole@peakberlin.com und dann,
dann antworte ich. Ist das so Pakete? Ist das komplett individuell? Oder so jemand wie du, der sagt, Struktur ist wichtig, habe ich wahrscheinlich, dann gibt es das Storytelling A, B, C Paket für Unternehmen, für Einzelpersonen, online, oder wie läuft das ab?
Nee, also ich finde Struktur ist wichtig, aber das ist nicht, weil ich so wahnsinnig strukturiert bin. Ich wäre gerne strukturierter, als ich bin, aber jetzt auch so in der Vermarktung, das ist für mich eigentlich gar nicht so, dass ich jetzt so über die Skalierung nachdenke und dafür so ganz viele Pakete mir überlege und mache das und das und so, das will ich ja gar nicht. Ich bin total inhaltlich getrieben. Wenn ich das spannend finde, was irgendwie eine Person macht, dann ist das für mich Trigger genug. Oder wenn ich das Gefühl habe, bei einem Unternehmen ein neues Thema mit bearbeiten zu dürfen, was ich so noch nicht bearbeiten konnte, dann ist das für mich ein Trigger. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich arbeite viel mit so digitalen ehemals Startups, die jetzt mittlerweile aber sehr große Unternehmen geworden sind, global agierende Unternehmen, die aber diesen datenzentrierten Ansatz, den sie ehemals hatten, den beibehalten haben. Mhm. Und dadurch gibt es auf einmal, gerade so in Marketingabteilungen, aber auch insgesamt über das Unternehmen verteilt, halt sehr viele Menschen, die mit Daten zu tun haben und diese Daten dann synthetisieren müssen, die da irgendwie Insights rausarbeiten müssen und die dann wiederum kommunizieren, um andere Menschen zu einer gewünschten Handlung zu bringen. Und das ist eigentlich ein nicht so einfacher Vorgang, weil wie baue ich denn eine Geschichte aus den Daten, die ich da habe und wie mache ich daraus eine verständliche Präsentation? Und das ist etwas, das mich jetzt gerade total antreibt. Und wenn ich dann sehe, dass ein Unternehmen mit solchen Themen Schwierigkeiten hat, von denen es meist ja auch selber gar nicht weiß, dass es genau diese Schwierigkeit ist. Also kommt vielleicht mit ganz anderen Fragen. Aber dann merke ich, ja, das will ich weiter vertiefen, weil ich denke, dass wir uns noch eine Zeit lang mit dem Thema Datenverarbeitung durch Menschen und daraus resultierenden Präsentationen, Strategiepräsentationen beschäftigen werden müssen. Und da kommt auch das Thema Datenvisualisierung rein. Das interessiert mich auch. Und die Mischform da zu finden zwischen der Geschichte, die man erzählt, den Daten, die man nutzt, die natürlich akkurat sein müssen, der Visualisierung, der Anschaulichkeit, das triggert mich. Und wenn ich merke, dass ein Kunde in so einem Bereich arbeitet und ein Thema hat, dann bin ich da Feuer und Flamme.
Also gibt es da jetzt ich kann als Einzelperson zu dir kommen, ich kann als Unternehmen zu dir kommen.
Genau.
Da gibt es jetzt keine konkrete Einschränkung, wahrscheinlich eine monetäre, das ist wahrscheinlich, muss man sich das auch leisten können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie nicht das klassische Coaching, was ich mir vom Life-Coach um die Ecke hole, sondern das geht ja auch schon ein bisschen tiefer bei dir. Mhm.
Genau,
aber es ist halt auch wichtig, dass du Bock drauf hast, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, voll, das ist für mich das Allerwichtigste. Also ich sag mal, wie gesagt, also die reine Skalierung ist es für mich nicht. Wenn ich über Skalierung nachdenke, dann eben eher, wie kann ich den Mehrwert dessen, was ich da anbiete, gegenüber meinem Kunden weiter erhöhen. Und wenn ich mir dann anschaue, wie Coaches zu mir in meine Sitzung kommen oder auch Gruppen von Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie die in meine Workshops kommen, dann kann ich mich ja fragen, was denken die eigentlich eine Woche davor? Was denken die ein paar Tage davor? Was denken die am Tag selber? Und was machen die? Was fühlen die? Was machen die danach? Und dann frage ich mich, wie kann ich durch Technologie, also in dem Fall jetzt dann Video und eine Online-Masterclass, wie kann ich es schaffen, da noch einen besseren Mehrwert für sie zu schaffen, dass sie einfach noch mehr verstehen, was ich ihnen eigentlich erklären will und wo ich glaube, wofür sie vielleicht eine gute Fähigkeitsentwicklung mit drin steht. Und das mache ich dann eben über meine Online-Masterclass. Aber da ist der Ausgangspunkt immer die Frage, wie kann das, was ich bei meinem Gegenüber auslöse, für mein Gegenüber noch wertvoller sein? Und davon versuche ich dann rückwärts alles andere zu entwickeln.
Also hast du schon grundsätzlich immer feste Strukturen für deine Workshops, die laufen nach einem bestimmten Muster ab, je nach wahrscheinlich Kunden, also jetzt in Einzelkunde, Unternehmen und so ähnliches. Aber die Aufgabenstellung ist eigentlich immer die gleiche. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Und das ist auch interessant beim Thema Präsentationen und Kommunikation, dass auch das industrieübergreifend bei allen das gleiche Thema ist. Also ob du jetzt eine Marketingstrategie kommunizierst, einen Business-Pitch machst oder deine Human-Resources-Ansätze erklärst, das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Und ich habe eine Methode entwickelt, mit der man strukturiert diese Inhalte aufbereiten kann, sodass sie wirklich auch verfangen beim Publikum. Und jetzt, also ich gebe dir ein Beispiel, was jetzt auch durch die Pandemie bei mir entstanden ist, was eigentlich ganz gut funktioniert. Also Anfang März letzten Jahres ist natürlich durch den Ausbruch der Pandemie ist dann unser Geschäft auch komplett eingebrochen. Also wir waren bei 40% des Umsatzes auf einmal im März. Das ging im April noch so weiter bis im Prinzip in den Oktober. Und ich habe das von Anfang an sehr, sehr ernst genommen. Und ich dachte so, oh Gott, ey, das wird jetzt dafür sorgen, dass keine Gruppen von Menschen mehr zusammenkommen können. Und damit bin ich ja auch dann irgendwo im Event-Business und das habe ich gedacht, das wird nicht mehr so passieren. Und damit war mir klar, verlieren wir auch den Zugang zu unseren Kunden und deswegen dachte ich, wir müssen jetzt alles daran setzen, selber den Zugang zu schaffen. Und dann habe ich das gemacht, was ich ohnehin schon immer so in unserem Businessplan drin hatte, und zwar eine Online-Masterclass aufzubauen. Aber das ist halt so unfassbar aufwendig, das zu machen, also diesen Videoinhalt zu produzieren, das ist ja so viel Arbeit, dass ich jetzt auf einmal im März 2020 durch die ganzen freien Tage, die mir zur Verfügung standen, gedacht habe, okay, dann wenden wir jetzt einfach unser gesamtes Skillset, was wir haben. Und ich habe Designerin und Facilitator, also so Coaches und Workshop-Moderatoren mit mir im Team gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, ich wende jetzt alle diese Kapazitäten auf unsere eigenen Themen an und jetzt entwickeln wir daraus dann die Online-Masterclass. Und das haben wir dann gemacht, habe ich halt ein professionelles Equipment gekauft, habe mir ein Studio aufgesetzt, wo ehemals unser Workshop-Raum war und habe das dann produziert. Und das ist jetzt etwas, das ist jetzt da, das hat einen Wert. Und das nutze ich im Prinzip, um jetzt mit Menschen aus der ganzen Welt zu arbeiten. Die lasse ich durch dieses Prinzip laufen, durch diese Online-Masterclass laufen. Und das mache ich nach einem Prinzip, das nennt sich Blended Learning. Also das Vermischen im Prinzip von Offline und Online, beziehungsweise von Einzelarbeit und Gruppenarbeit und Coaching. Mhm. Und die bereiten sich dann nach dem, und jetzt nächstes Buzzword, Flipped Classroom Approach. Also, hast du das drauf?
Habe ich nicht aufgeschrieben.
Okay. Das umgedrehte Klassenzimmer. Also du machst deine Vorbereitung für eine Schulstunde oder bei mir dann für einen Workshop schon vorab und kommst vorbereitet in das Coaching rein. Und das passiert über die Online-Masterclass, über Videos. Und dann kann ich mit dir an deinen Inhalten arbeiten, die natürlich viel strukturierter aufbereitet sind, als wenn du jetzt einfach so ohne Vorbereitung in so ein Coaching kommst und dann unter meiner Anleitung sozusagen das machst. Und damit muss ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen und meine Coaches kommen besser vorbereitet in so einen Workshop. Und dann habe ich etwas entwickelt, so nächstes Buzzword, das nenne ich Home Office Presentation Design Sprint. Wo dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer parallel in so einem Workshop in ihrem Homeoffice geleitet durch meine Videos ihre Inhalte weiter aufbereiten und dann in eine 1:1 Coaching-Sitzung mit mir kommen am Nachmittag. So, und das ist alles so verwoben mit Online-Videos und meinem direkten persönlichen Input.
Klingt nach einem besonderen Erlebnis auf jeden Fall. Anders als die ganzen viele andere Masterclasses, wo ich einfach dann eine Galore von fertigen Videos habe und ein paar PDFs, die ich mir runterladen kann und dann Übungen mache oder eben nicht. Und dann kriege ich pro Tag vielleicht sogar noch eine E-Mail. Da hast du so ein Next Level gebaut. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig. Und meine Erkenntnis ist, dass du nur dann wirklich Interesse hast an so etwas, wenn du intrinsisch motiviert bist, an vielleicht einem eigenen Thema zu arbeiten. Ja. Also dein Buch jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, ja, das könnte man da reinkippen in diese Online-Masterclass. Dann würdest du am Anfang durch eben diese Fragestellung in den Videos durchlaufen, würdest dann schon vielleicht erste Antworten finden und kommst dann damit vorbereitet zu mir. So, und dann kann ich dir helfen, das schon mal weiter zu evaluieren. Dann sage ich, okay, das und das, daran solltest du weiterarbeiten. Dann schicke ich dich wieder in die Videos. Da geht es dann die nächsten Schritte weiter und dann kommst du wieder zu mir und dann gehen wir wieder in 1:1-Coaching.
Also ich kriege schon einen direkten Austausch auch mit dir zustande sozusagen. Ich kann dir dann konkrete Fragen stellen, du gibst mir konkretes individualisiertes Feedback. Genau. Das finde ich natürlich spannend. Was kostet sowas?
Ja, das habe ich momentan für 750 Euro pro Person, aber ich mache das eigentlich hauptsächlich B2B. Also das sind dann Unternehmen, die mir ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch schicken. Ich habe eigentlich keinerlei, sage ich mal, B2C-Ansatz, wo ich dann Menschen von überall aus versuche, zum gleichen Zeitpunkt irgendwie auf die gleiche Masterclass zu vereinen, sondern das sind dann eben so Kohorten, die Kohorten
von Mitarbeitern. Okay, also es gibt jetzt nicht am 31.03. startet das, da kann ich mich als Hendrik Martens für registrieren, der jetzt Bizfluencer besser werden will oder wie auch immer.
Gibt es vielleicht mal irgendwann mal, aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, das zu machen. Wenn du mal überlegst, also da die Nutzerinnen und Nutzer zu finden, dann zu koordinieren, am gleichen Tag das zu machen, das ist halt sehr viel, sag ich mal, einfacher, wenn man das eben für Unternehmen macht.
Würde ich unheimlich gern mal sehen, weil ich sehe Ole halt hier in dem krassesten Setup, visuell perfekt, was ich bis jetzt noch in keinem Podcast-Gast hatte. Wirklich, das ist hier mit kleinem In-Ear, wo du dir sozusagen deine eigene Stimme wahrscheinlich hörst, oder hörst du mich da? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, das ist halt so, wirklich so Live-Studio mit Sony Alpha, mit ordentlich Tiefenunschärfe und so. Ich bin halt hoch beeindruckt. Ich denke, wenn das Setup war, womit ihr dann ja produziert habt, bin ich neugierig, wie das natürlich aussieht. Also das ist nochmal Hut ab für diesen Production Level. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja,
aber Hendrik, guck mal, das ist doch genau das Gleiche wieder, das, was wir eben besprochen haben mit Struktur und Prozessen und auch der Frage, was ist eigentlich der eigene Anspruch? Ja? Und das hat bei mir auch echt jetzt seit der Pandemie gedauert, um zu verstehen, was muss ich eigentlich machen, um so bestmögliche Qualität auch zu erreichen. Und ich will ja, dass du als mein Zuhörer, als mein Gast, dass du eben auch ein schönes visuelles Erlebnis hast, ein gutes auditives Erlebnis hast. Und was muss ich tun, damit das bestmöglich wird? Und dann versuche ich das zu verstehen. Und durch YouTube ist es halt auch möglich, wirklich sich zu jedem Thema da das reinzuziehen, was du brauchst, um das auch selber produzieren zu können. Und das dauert natürlich am Anfang wahnsinnig lange und das ist mit total viel Stress verbunden, aber irgendwann kommst du halt in die Prozesse rein. Okay, dann weißt du, ich darf nicht nur eine Batterie für meine Kamera haben, sondern ich muss halt 5 Batterien für meine Kamera haben. Kennst du das?
Ja, sehr gut sogar, klar. Auf jeden Fall. Danke für diesen Abschlusssatz. Da kann ich mich nochmal am eigenen Schopfe packen, der du ja auf mein Gästeschlafzimmer hier gucken darfst, wenn du mit mir hier sprichst. Und ich eigentlich auch genau diesen Anspruch auch habe, aber es irgendwie gerade, vielleicht habe ich auch ein bisschen schleifen lassen. An alle Zuhörer, die das jetzt auch hören, guckt doch mal, ob das auch auf euch zutrifft, weil das motiviert mich aber auch gerade total. Ne? Also genau, warum mache ich das? Denn an so einer Stelle auch nochmal zu fragen, was ist ja, warum mache ich das und wie viel geiler fühlt sich das ja auch für mich selbst an, mich so zu optimieren. Also das ist ja.
Ich habe vielleicht noch eine Idee, die ich sagen könnte, wie es dazu gekommen ist, dass ich das jetzt so mache, wie ich das mache. Also ich habe schon immer Büros gehabt, die komplett vernetzt waren und wo es immer eine Kamera gab, die es mir ermöglicht, im Prinzip das wie so eine Art Live-Studio zu benutzen. So. Und da war meine, jetzt wieder, da siehst du, wie ich denke, also ich bin im total theoretischen, okay, das Internet ist wie ein großes Gehirn und wir sind die einzelnen Zellen in diesem Gehirn. Okay, was machen eigentlich Zellen in einem Gehirn, die kommunizieren miteinander? Okay, wenn das bei uns auch so ist, dann müssen wir also bestmöglich lernen, miteinander zu kommunizieren. Wahrscheinlich werden wir irgendwann alle so Home-Studios haben oder Bürostudios, die halt so sind wie Fernsehqualität. So, und das war für mich so der Ursprungsgedanke und dann wieder totale Theorie, aber für mich dann auch so wegweisend, wenn wir Kameras oder auch Mikrofone eigentlich als verlängerte menschliche sensorische Elemente betrachten, dann müssen wir doch eigentlich dafür sorgen, dass die bestmöglich in unserem Sinne funktionieren. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, professionelle Geräte zu haben. Und bauen sich solche Sachen dann auf einmal zusammen. Und manchmal dauert das dann aber auch Jahre, bis ich dann dahin komme, wo ich da eigentlich sein will. Und jetzt durch die Pandemie hat sich das natürlich alles total beschleunigt. Und jetzt kann ich halt das hier aus meinem Office heraus in der Form machen. Und üblicherweise, das habe ich jetzt heute nicht eingeschaltet, weil ich wusste, wir sind eigentlich ein Podcast und kein Vlog. Ich habe hier auch verschiedene verschiedene Kameras und kann jetzt dann auch über so ein Switchpad, was ich vor mir habe, geil, auf die verschiedenen Kameras das Ganze auch dann umschalten. Und im nächsten Schritt ist dann die Idee, auch die Kamera so zu haben, dass sie ins Whiteboard hingehen kann. Dann drücke ich da drauf, klack, und dann bin ich aber nach wie vor für dich total präsent vor der Kamera, aber stehe am Whiteboard und kann dir vielleicht auch Sachen visualisieren. Und so, dass man eben selber Regisseur, Kameramann, Tonmensch, Autor, alles auf einmal ist. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft.
Wie fühlt sich das für dich an, jetzt wo du das alles so hast?
Mega, mega gut. Mega gut. Und ich sehe, dass ich da jetzt noch ein paar weitere Stunden investieren muss, weil ich will in einen Zustand kommen, wo ich im Prinzip bestmögliche TV-Qualität, auch was Motion Design angeht übrigens, das ist auch so eine meiner Leidenschaften, wo ich das aber eigenständig am Fließband in schnellstmöglicher Qualität produzieren kann. Und das, dann glaube ich, dann fangen auch solche Formate wie YouTube und so an, auch das klassische Fernsehen komplett abzuschlagen. Das kann Fernsehen gar nicht leisten. Aber ich glaube, dass dafür eben viele Fähigkeiten auf eine Person vereint sein müssen, um eben so eine Qualität dann auch schaffen zu können. Und die muss man sich drauf schaffen. Und ich habe da einfach eine wahnsinnige Leidenschaft für, das zu verstehen und das zu machen. Und das ist dann vielleicht auch der Vorteil von meiner Fernsehzeit, die ich hatte.
Dazu könnte ich jetzt nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Dieses, was du nämlich sagst, dass du dir all diese einzelnen Fähigkeiten selbst draufgetan hast. Das zeichnet ja einen Video- oder Content-Creator aus, alles zu können und auch offen dafür zu sein, wo ja die Leute, mit denen du auch viele Jahre gearbeitet hast, die sagen, nee, es muss ein Kameramann geben, ein Tonmann, ein Cutter, ein Visual Effect. Also du brauchst immer 20 Leute, sonst geht das gar nicht, sonst wird das nie ordentlich. Kennst du ja auch diese ganzen Sprüche mit sehr. Das finde ich halt so faszinierend, dass jemand, der aus dieser Welt kommt, sagt, nee, guck mal, ich bin open-minded, ich habe da Bock drauf und deswegen tue ich mir das rein, wie du gesagt hast. Das finde ich so, ja, so muss es doch funktionieren.
Aber Henrik, aber da habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Anfang mit, weil ich natürlich auch mit diesem TV-Anspruch rangegangen bin und mich dann auch Stück für Stück davon lösen musste, zu akzeptieren, wenn ich eine bestimmte Qualität produzieren können will, dann muss ich erstmal anfangen, überhaupt was zu produzieren. Und das war dann natürlich nicht so, wie ich das selber gesehen habe. Aber dann weiß ich, und das auch so aus dem Thema, sich überhaupt so Fähigkeiten, auch visuelles Design drauf zu schaffen, am Anfang produziert man halt Sachen, die sind nicht so, wie man die selber mag. Man kann vielleicht sagen, was man mag und was man gut und schlecht findet, man kann es nur nicht selber produzieren. Ja. Die Idee ist halt, dass du immer weitermachen musst und irgendwann kannst du etwas produzieren, was dir selber gefällt. Und das ist für mich so der Ansatz und das sehe ich bei allen Sachen so. Und da, ich finde diese Zeit, in der wir gerade sind, die faszinierendste Zeit ever. Das mich flasht das total. Aber ich glaube halt, jeder, der Bock auf Veränderungen hat und Sachen zu lernen, der ist jetzt gerade richtig. Und jeder, der keinen Bock darauf hat, der hat jetzt gerade echt ein riesiges Problem.
Ich kann mir das mal richtig vorstellen, was du aber auch für innere Kämpfe mit dir ausgemacht hast, als das alles so anfing und du genau diesen Change mit dir selbst ja gemacht hast, von diesem TV-Anspruch hin zu dem Online-Anspruch so ungefähr, also dass die ersten Ergebnisse, die dir wahrscheinlich gar nicht so gut gefallen haben, gesagt haben, komm raus damit jetzt, das stelle ich mir irre spannend vor und ich hätte jetzt noch 18 Fragen.
Ich weiß, wir könnten uns jetzt weiter unterhalten, ich finde super spannend, Henrik, vielen lieben Dank, das macht echt wahnsinnig Freude, mit dir zu reden.
Danke, vielleicht holen wir es einfach nach, aber jetzt lassen wir es einfach, ich würde es für heute gerne einpacken, weil ich fand die Insights ultra gut und wichtig für die Leute, die uns hören und die aus dem Business kommen, die nicht aus dem Business kommen und dein Weg einfach so schlüssig, so ungeplant, wie er, glaube ich, ja war, so schlüssig war für mich, dass du da bist, wo du jetzt bist. Und jetzt haben wir ja noch die letzte Rubrik für heute, ist ja nämlich das Thema Needs and Leads. Gibt es irgendetwas, was wir oder die Bizfluencer-Community dir Gutes tun kann, um dein Masterclass-Business voranzubringen, dich voranzubringen, dein Thema voranzubringen, ein völlig anderes Thema voranzubringen? Gibt es irgendwas, was wir in den Äther schreien können?
Ach, ich freue mich einfach über Austausch. Also jeder, der sich mit mir irgendwo vernetzen möchte, auf Instagram oder auf LinkedIn oder wo auch immer, darüber würde ich mich total freuen. Dann auch über die Sachen, die ihr selber postet, die ihr selber veröffentlicht, inspiriert zu werden. Das finde ich halt so schön, dass das immer so zwischendurch passieren kann. Also sich da zu vernetzen, finde ich total cool. Und dann eine Person, die ich gerne teilen möchte, die ich total inspirierend finde, vielleicht das nochmal so als Lead.
Unbedingt.
Das ist Clay Shirky. Clay Shirky, kennst du den, Henrik?
Ehrlich gesagt nicht.
Das ist,
ich wollte jetzt heimlich nebenbei bei LinkedIn gucken, aber erzähl einfach mal.
Das ist ein Medienwissenschaftler, Professor von der New York University. Und der hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Here Comes Everybody und das andere heißt The Cognitive Surplus. Und bei dem Here Comes Everybody beschreibt er eben, dass über die neuen Technologien und über das Internet die Kommunikationskosten so weit runtergehen, dass jeder im Prinzip selber zu einem Sender werden kann. Und der hat ganz viele Sachen vorhergesagt, also die Flashmobs und Ähnliches, das hat er alles vorhergesagt, dass das so passieren kann. Und das ist einer der schlauesten Typen, den ich jemals zugehört habe. Cool. Und Cognitive Surplus, ein zweites Buch, da geht es darum, dass eben durch das Internet die Menschen dazu in der Lage sind, solche Sachen wie Wikipedia beispielsweise zusammen in ihrer Freizeit zu bauen und dass er darin auch so revolutionäres Potenzial sieht. Und also den würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Cool. Da bin ich jetzt auch sehr neugierig. Also das, da werde ich mir auf jeden Fall mal gleich bei Amazon die Bücher mal genauer angucken. Ole, das war mir ein Fest, mehr als ein Fest. Ich fand's, ich habe heute, war ein lauschender Schüler, hast du ja gemerkt, und fand's ultra spannend und freue mich auf jeden Fall aufs Gewinnspiel.
Ja, das machen wir.
Machen. Und ich habe jetzt, also ich habe vier Wörter. Du hast, was du nicht gesagt hast, lustigerweise, oder ich habe es nicht gehört, ist digitale Transformation, was ja eigentlich auch so direkt vorne an der Mrs. dran klebt.
Ja.
Hast du nicht gesagt, glaube ich. Deswegen habe ich nicht das volle Bingo-Blatt voll. Jetzt kannst du dir auch, wie viele hast du?
Ich habe nur eins von dir, das war Storytelling. Ich hatte dann aber auch so Sachen, ich habe das Spiel gar nicht richtig verstanden. Du hast gewonnen.
Okay, habe ich gewonnen, dann darf ich also mir ein Posting ausdenken, was wir dann irgendwie um die Zeit herum, wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann musst du das leider raus.
Das machen wir auf jeden Fall, Hendrik.
Ich freue mich drauf. Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest oder möchtest du jetzt einfach Feierabend machen?
Ich muss jetzt in meinen nächsten ja, Call. Aber ansonsten, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine verlängerte Mittagspause so mit dir zu verbringen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis und wünsche dir weiterhin auch tolle Gespräche und viel Erfolg hier mit dem mit deinem Podcast und dass er dir genau das bringt oder weiterbringt, was du eben beschrieben hast.
Ja, dann hoffe ich, dass vielleicht setzen wir eines Tages dieses Gespräch auch mal offline fort, wenn das mal wieder entspannt geht. Dann können wir da bestimmt noch mal ein paar spannende Themen weiterwälzen. Liebe Zuhörer, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr konntet auch eine Menge mitnehmen. Wie immer, folgt uns, kommentiert uns, unterstützt uns und natürlich aber auch unbedingt Ole, wie er schon selber gesagt hat. Er freut sich auch mal auf Austausch und Inspiration. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.